Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und ich bin diesmal nicht allein im Studio. Ich will Ihnen aber erstmal sagen, wir sind bei Folge 243 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 181. Dieser Podcast wird etwas länger sein und deswegen wünsche ich Ihnen trotzdem gute Unterhaltung. Wir sind bei Folge 3 von 3 zum Thema Kriminalliteratur. Im Studio ist Jochen Stösser-Simpson und Jochen, wir kennen uns schon sehr lange. Du warst Deutschlehrer an einem Gymnasium und alle meine drei Kinder haben deinen Unterricht genossen. Stell dich bitte einmal kurz vor.
Ja, mein Name ist eben schon genannt worden. Ich lese gerne, ich schreibe gerne, ich jogge auch gerne. Und Krimis habe ich schon seit meiner Schülerzeit mit viel Vergnügen immer wieder gelesen. Und habe sie auch in der Schule gerne unterrichtet, habe Krimilisten angefertigt, die ausgegeben und lese nach wie vor gerne Kriminalliteratur und halte sie auch für einen ganz wichtigen Bestandteil innerhalb der Gesamtliteratur.
Ja, wunderbar, Jochen. Uns eint auch noch, dass wir in Altona leben und dass wir ungefähr gleich alt sind. Du bist, glaube ich, 3-4 Jahre älter als ich. Und jetzt bist du dran. Was gibt es ergänzend zu dem Thema Kriminalliteratur zu sagen? Denn wir hatten ja schon 2 Folgen. Was hast du dir notiert?
Verbrechen sind immer schon Gegenstand der Literatur. Auch in den beiden Podcasts von Carola Christiansen und Regula Fenske wird darauf eingegangen. Regula Fenske verweist in ihrem Überblick über die Entwicklung der Gattung der Detektivliteratur auf Friedrich Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre, Annette Droste-Hülshoffs Judenbuche und Ricarda Hoechs Der Ruger. Carola Christiansen zitiert in ihren Überlegungen zur Faszination des Kriminalromans auch die erste aktenmäßige Darstellung von Kriminalfällen des französischen Juristen François Gaillot de Pitaval, Cause célèbre et intéressante, ab 1734. Ernst Bloch, der Philosoph, schreibt in seinem Aufsatz Philosophische Ansicht des Detektivromans von 1960, die berühmte Sammlung des Pitaval sei, Zitat, eine rein berichtende, fertig referierende, ohne detektivischen Haken. Bloch parallelisiert historisch die Literatur und die Rechtsgeschichte. Er lobt...
Ja, aber jetzt wird's spannend. Was lobt er denn eigentlich?
Er verweist darauf, dass es vor der Mitte des 18. Jahrhunderts überhaupt keine Indizienverfahren vor Gericht gab, sondern dass nur das Geständnis, die sogenannte Regina Probationis oder mehrere Tatzeugen zählten. Im grausamen Mittelalter wurde entsprechend auch die Folter eingesetzt. Erst nach der Aufklärung der Französischen Revolution, dem Code Napoleon und so weiter, sind, Zitat, Indizien nötig und sie müssen herbeigebracht werden. Auf ihnen basiert in den allermeisten Fällen die Beweisaufnahme vor Geschworenen und Gericht. Das wenigstens außerhalb der Kolonien und bei nicht-faschistischer Rechtspflege im eigenen Land. Zitat Ende. Bloch stellt abschließend den Bezug zur Kriminalliteratur her, Zitat, derart ist die Darstellung der auf Indizien gerichteten Detektivarbeit, im Original kursiv geschrieben, nicht älter als das Indizienverfahren selber. Das ante rem, zu Deutsch vor der Sache, das Dunkel, das Inkognito des Anfangs. Zitat, in allen anderen Erzählformen entwickeln sich die Taten wie Untaten vor einem durchaus anwesenden Leser. Hier dagegen ist er bei einer Untat nicht dabei gewesen. Sie liegt im Rücken der Geschichte, muss ans Licht gebracht werden und dies Herausbringende ist selber und allein das Thema. Zitat Ende. Im Weiteren analogisiert Bloch das Detektorische des Detektivromans mit dem antiken Ödipusstoff, bevor er auf ähnliche Fragestellungen in der Philosophiegeschichte eingeht. Zitat, große Dichtung ist nicht auf Ganoven und Gangster angewiesen, an deren höchstes Gegenteil ein Ödipus darf nun endlich erinnert werden an den unwissenden Mörder seines Vaters, unwissenden Mann seiner Mutter. Zitat Ende. Hier sei schon einmal auf den Unterschied zu den Hardboiled-Krimis hingewiesen. Bloch lobt ausdrücklich den Detektivroman nicht aber die anders strukturierten, hartgesottenen Krimis von Hammett, Chandler und so weiter, die er vermutlich während seines Exils in den USA kennengelernt haben dürfte. Als Begründer der Detektivgeschichte gilt allgemein Edgar Allan Poe, 1809 bis 1849. Die Detektiv- oder Kriminalgeschichten machen aber nur einen Teil seiner Texte aus. Darüber hinaus hat Poe viele unheimliche Schauergeschichten geschrieben und er gilt als Vorläufer der Science-Fiction-Literatur. Mit seiner Erzählkonzeption spielt er eine wichtige Rolle in der Theorie der Short Story. Seine ersten Detektiverzählungen, in denen es um die Aufklärung von Verbrechen geht, sind Der Doppelmord in der Rue Morgue von 1841, Das Geheimnis der Marie Roget von 1842 und Der entwendete Brief von 1844. Hier soll exemplarisch auf The Murders in the Rue Morgue, auf Deutsch die Morde oder der Doppelmord in der Rue Morgue eingegangen werden, um anschließend den Detektivroman von den in den 30er Jahren in den USA entstandenen sogenannten Hardboiled-Krimis abzugrenzen. In dieser Erzählung sind bereits alle Bestandteile enthalten, die als typisch für die moderne Detektivgeschichte gelten. In der Rue Morgue, einer Straße in Paris, sind zwei Frauen, Mutter und Tochter, auf grausame Weise umgebracht worden. Chevalier Auguste Dupin, der Detektiv, und sein Freund, der Ich-Erzähler und Vermittler zwischen Lesern und Detektiv, erhalten alle für den Mordfall wesentlichen Informationen aus Zeitungsartikeln, in denen die Vernehmungsprotokolle wichtiger Zeugen wiedergegeben werden. Aus den Zeugenaussagen ergeben sich folgende Rätsel, die es durch Scharfsinn, durch Vernunftarbeit, Ratiocination, zu lösen gilt. Das Locked Room Rätsel, der geschlossene Raum. Unklar ist, wie der Täter in die Wohnung im vierten Stock gelangen konnte, da alle Türen von innen verschlossen sind. Das Sprachenrätsel. Zeugen haben die Stimmen von zwei streitenden Personen gehört. Eine Stimme sprach Französisch, die andere eine fremde Sprache, Russisch, Deutsch oder irgendetwas anderes. Das Motivrätsel. Es ist völlig unklar, in der Wohnung vorfindliches Geld hat der Täter einfach liegen gelassen. Die Grausamkeit. Für die Brutalität der Tat ist kein Grund erkennbar. Dupin löst den Fall, indem alle Fragen klar beantwortet werden. Der Mörder ist ein seinem Besitzer, einem Seemann, entlaufener Orang-Utan, der durch ein Fenster kletterte. Peter Nusser urteilt in seinem für Studierende geschriebenen Buch, Zitat, ein krimineller Orang-Utan ist allenfalls für Zoologen von Interesse. Die Kuriosität des Verbrechens und seine Entwicklung zum bloßen Rätseleffekt dienen der Überhöhung der intellektuellen Fähigkeiten des Detektivs. Zitat Ende. Poes Erzählungen wirken modellbildend für viele folgende Detektivgeschichten. Bertolt Brecht, für den das Lesen von Kriminalromanen, Zitat, intellektuelle Gewohnheit war, äußert sich im amerikanischen Exil 1938 in seinem Aufsatz über die Popularität des Kriminalromans, Zitat, aber der intellektuelle Genuss kommt zustande bei der Denkaufgabe, die der Kriminalroman dem Detektiv und dem Leser stellt. Beispielhaft erwähnt seien im Folgenden einige bekannte Detektive und ihre Autorinnen und Autoren, die alle in dieser Tradition von Edgar Allan Poe stehen.
Ja, ich liebe Edgar Allan Poe. Ich habe ihn während des als Schüler und später Student viel gelesen, habe mehrere Sammlungen von ihm. Ja, ich habe mir so eine kleine Liste. Ich werde da mal ein bisschen was rausgreifen. Da ist zum Beispiel Arthur Conan Doyle, der ja bis 1930 gelebt hat. Sie kennen alle Sherlock Holmes mit Pfeife und Mütze und der Freund Dr. Watson. Maurice Leblanc, bis 1941 gelebt. Ja, Lupin hat er geschrieben, genau. Gilbert Keith, das ist der berühmte Pater Brown, der ja auch verfilmt worden ist. Und ja, als Kontrastimage zu Holmes. Und der Regenschirm natürlich. Dann haben wir Agatha Christie. Sie wissen, es ist ein Pseudonym. Sie verstarb 1957 mit ihrem berühmten Hercule Poirot. Dorothy Sayers. Verstarb 1957, der berühmte Lord Peter Wimsey als Butler ist dabei. Und dann haben wir das Autorengespann Frederick Denny und Manfred B. Lee, die bis 1971 gelebt haben, Strafverteidiger Perry Mason, auch in Filmen bekannt, und Privatdetektiv Nero Wolfe. Dann haben wir George Simenon, natürlich sehr bekannt, 1989 verstorben, der berühmte Kommissar Maigret. Die Sachen schrieb er ab 1930 und den Chef der Pariser Kripo hat er damit abgebildet. Und natürlich das letzte Beispiel, die noch lebende Donna Leon, Jahrgang 42, der berühmte Kommissario Brunetti. Sie alle berufen sich mehr oder weniger auf Edgar Allan Poe. Und wäre er nicht Amerikaner, hätte ich natürlich in meiner Reihe Perlen der Literatur schon längst was von Poe gemacht. Aber ich mache ja nur Europäer. Jochen, jetzt bist du wieder dran.
Mit der Hardboiled School treten ab den 30er Jahren in den USA Detektive oder Agenten eines neuen Typs auf. Ihre Autoren sind Dashiell Hammett ab 1929 und Raymond Chandler ab 1939. Hier dürfte ein kurzer Blick auf die Biografien hilfreich sein. Ulrich Sürbaum schreibt in seiner im Reglam Verlag erschienenen Untersuchung, Zitat, bei Dashiell Hammett besteht eine so augenfällige Korrespondenz zwischen Leben und Werk, dass die biografische Figur des Autors in der Wirkungsgeschichte neben die erfundenen Hauptfiguren der Romane tritt. Zitat Ende. Dashiell Hammett, 1894 bis 1961, verließ mit 13 Jahren die Schule, nahm die verschiedensten Jobs an und war ab 1915 Angestellter bei der Detektivagentur Pinkerton. Ab 1922 arbeitete er als Schriftsteller. Viele seiner Texte wurden in der Zeitschrift Black Mask veröffentlicht. Er arbeitete an vielen Drehbüchern mit. Sein erfolgreichster Roman dürfte Der Malteser Falke, The Maltese Falcon, sein, der 1941 von John Huston mit Humphrey Bogart als Sam Spade verfilmt wurde. Seinen letzten Roman, Der dünne Mann, The Thin Man, veröffentlichte er 1934. 1937 trat er in die Kommunistische Partei ein. Als Kriegsfreiwilliger nahm er, der schon im Ersten Weltkrieg war, am Zweiten Weltkrieg teil. Nach seiner ersten Ehe war er bis zu seinem Tod mit der Dramatikerin Lillian Hellman liiert. Raymond Chandler, 1888 bis 1959, ging 1895 mit seiner britischen Mutter nach England und besuchte bis 1905 ein College in London. Anschließend für 2 Jahre eine Handelsschule in Paris. Immer wieder kam er auch zu Lernaufenthalten nach Deutschland. Ab 1908 arbeitete er als Reporter für den Daily Express in London, zusätzlich als freier Mitarbeiter für verschiedene Zeitschriften. 1912 kehrte er zurück in die USA und arbeitete als Manager in verschiedenen Firmen und Funktionen. 1917 meldete er sich kriegsfreiwillig. Zurück in den USA gelangte er auf eine leitende Stelle in der Ölgesellschaft, die er infolge der Wirtschaftskrise 1932 wieder verlor. Ab 1932 konzentrierte er sich auf das Schreiben von Kriminalgeschichten, die er in Serienmagazinen wie Black Mask veröffentlichte. Der erste Roman, The Big Sleep, der große Schlaf, erschien 1939, verfilmt wurde er 1946 unter dem deutschen Titel Tote schlafen fest und war sehr erfolgreich. Zu diesem Zeitpunkt hatte der etwas jüngere Dashiell Hammett, er hatte immer wieder Alkoholprobleme, wie auch Chandler nach dem Tod seiner Frau, schon mit dem Schreiben aufgehört. 1943 ging er als Drehbuchautor nach Hollywood, Zusammenarbeit unter anderem mit Billy Wilder und Alfred Hitchcock. Die Arbeit in Hollywood erschien ihm zunehmend unbefriedigend. Er konzentrierte sich auf das Schreiben. Eine sehr gute Resonanz fand sein Roman The Long Goodbye, der lange Abschied, und wurde 1955 mit dem Allan Poe Award, Kategorie bester Roman in den USA, ausgezeichnet. Die Hardboiled-Krimis werden in der Sekundärliteratur auch als hartgesotten, als harte Krimis, Action-Krimis, als Thriller und Ähnliches bezeichnet. Häufig ist auch von der schwarzen Serie die Rede, weil viele Romane auch verfilmt wurden und werden. Zur empirischen Verbreitung und Gewichtung scheint der Hinweis nicht unwichtig, Zitat, Zur Entstehungszeit des Typus lag auch in Amerika bei den Autoren wie in der Gunst des Publikums der orthodoxe Krimi weit vorn. Noch heute sind die harten Kriminalgeschichten in den USA nicht vorherrschend, wenn sie auch, nicht zuletzt, dank ihrer größeren Eignung zur Umsetzung in Filme oder Fernsehstücke gegenüber dem orthodoxen Krimi an Boden gewonnen haben. Zitat Sürbaum. Der entscheidende und gewichtige Unterschied zum klassischen Detektivroman ist, dass oder auch die Verbrechen werden in actu gezeigt. Im Gegensatz zum Detektivroman wird chronologisch oder quasi live im Film erzählt. Der Mord oder das Verbrechen liegt nicht als abgeschlossenes Ereignis und Rätsel vor. Die Leser können seine Entstehung und Planung, seine Ausführung und Entwicklung verfolgen. Der Detektiv ist selbst ein Tough Guy. Er ist nicht der scharfsinnig kombinierende Denker, sondern weiß, mit Gewalt umzugehen, und er leidet sie auch gelegentlich. Chandler greift in seinem programmatischen Aufsatz »Mord ist keine Kunst« 1944 die klassische Detektivliteratur an. Er setzt sich dort polemisch mit Agatha Christies »Hercule Poirot« oder mit Mordfällen bei Sayers auseinander. Zitat: »Diese Gattung, die klassische Detektivgeschichte, hat nichts gelernt und nichts vergessen. Zu ihr gehören die Geschichten, die man fast jede Woche in den großen angesehenen Zeitschriften findet, hübsch illustriert und mit dem richtigen Grad von Ehrfurcht vor jungfräulicher Liebe und der richtigen Sorte Luxusgütern.« Zitat Ende. Dagegen lobt er Hammett, der die zeitgemäß erforderliche, Zitat, revolutionäre Ernüchterung, wie sie sich etwa in den Kurzgeschichten des jungen Hemingway zeige, auf den Krimi übertrage. Zitat: »Hammett schrieb zuerst und fast bis zuletzt für Leute, die dem Leben gegenüber eine harte, aggressive Haltung einnehmen. Sie fürchten sich nicht vor den Schattenseiten des Daseins, sie lebten dort. Gewalttätigkeit erschreckte sie nicht. Sie kannten sie von der Straße vor ihrer Haustür.« Zitat Ende. An den Detektiv stellt Chandler folgende Ansprüche. Zitat: »Aber durch die anrüchigen Straßen muss ein Mann gehen, der selbst nicht anrüchig ist, der weder befleckt noch furchtsam ist. Der Detektiv in Geschichten dieser Art muss solch ein Mann sein, er ist der Held, er ist alles. Er muss ein vollkommener Mann sein und ein gewöhnlicher Mann, und er muss doch ein ungewöhnlicher Mann sein. Er muss, um eine recht abgegriffene Phrase zu gebrauchen, ein Mann von Ehre, ein Mann mit Instinkt, ein Mann des Unvermeidlichen sein. Sein privates Leben interessiert mich wenig.« Zitat Ende.
Na Jochen, ich weiß nicht. Ist das realistisch? Gibt es solche Leute?
Ulrich Sürbaum weist darauf hin, dass die Konzeption dieser Figur aus Hammetts Spade entwickelt worden ist, untersucht aber auch die Unterschiede zwischen Philip Marlowe und Chandlers Sam Spade. Marlowe ist gesetzestreuer und nüchterner als Spade. Er ist von verführerischen Frauen umgeben, aber er bleibt keusch bis zum vorletzten Roman. Er übt Gewalt nur in der Not aus. Zitat Ende. Vor dem Hintergrund der breiten Rezeption von Hammetts Sam Spade in seinen anderen Romanen haben die Detektive meist keinen Namen, heißt es in der Galerie der 123 Detektive, Zitat: »Wie Sam Spade aussieht, weiß jeder, wie Humphrey Bogart. Denn Boogie war es, der den Privatschnüffler aus San Francisco auf dessen undurchsichtiger Jagd nach dem in jeder Hinsicht bleihaltigen Malteser Falken verkörperte und zur Legende machte.« Zitat Ende.
Ja, wir hatten Verweise auf Regula Fenskes Abschluss und Hinweise auf Gabriele Dietze, Hard-Boiled Women. Wir hatten den Geschlechterkrieg im amerikanischen Kriminalroman, Europäische Verlagsanstalt. Und jetzt werfen wir zum Schluss einen Blick auf die Anfänge einiger wichtiger Hard-Boiled-Romane. Hammetts erster Krimi, Die rote Ernte, Red Harvest, beginnt so.
Zitat: »Der Mann, von dem ich's hörte, war ein rothaariger Strolch namens Heike Dewey im großen Schiff in Butte gewesen. Bei dem hieß Peaceville immer nur Pissville. Es war keine schöne Stadt. Ihre Bauer hatten offenbar etwas ganz Prunkvolles hinstellen wollen. Anfangs mochte ihnen das sogar gelungen sein. Aber seither hatten die Schmelzhütten, deren Ziegelschornsteine nach Süden vor einem düsteren Berg aufragten, alles gleichmäßig mit einem schmuddeligen Gelb überräuchert. Das Resultat war eine hässliche Stadt von 40.000 Menschen. Sie klebte in einem hässlichen Einschnitt zwischen zwei hässlichen Bergen, die der Grubenstaub entsetzlich verdreckt hatte. Der erste Polizist, den ich sah, hatte eine Rasur nötig. Dem zweiten fehlten ein paar Knöpfe an der vergammelten Uniform. Der dritte stand mitten auf der Hauptkreuzung der Stadt, Ecke Broadway und Union Street, und regelte den Verkehr mit einer Zigarre im Mundwinkel. Da gab ich meine Musterung auf. Zitat Ende. Viele harte Krimis beginnen mit einem Auftrag. In Chandlers, die kleine Schwester von 1949, sieht das so aus. Zitat: Auf der Riffelglasscheibe der Tür steht mit abblätternder schwarzer Farbe Philip Marlowe, Ermittlungen. Es ist eine recht schäbige Tür am Rande eines recht schäbigen Korridors in einem Gebäude von der Sorte, wie sie ungefähr entstanden, als das Kachelbad das Fundament der Kultur wurde. Die Tür ist zugeschlossen, aber nebenan ist noch eine Tür, die nicht zugeschlossen ist. Kommen Sie rein, es ist niemand da, nur ich und eine große Schmeißfliege. Aber nur, wenn Sie nicht aus Manhattan, Kansas sind. Es war einer dieser hellen, klaren Sommermorgen, die wir in Kalifornien im Vorfrühling haben, bevor der Hochnebel einsetzt. Die Regenzeit ist vorbei, die Hügel sind noch grün und aus dem Tal jenseits der Hügel von Hollywood ist Schnee in den Bergen zu sehen. Die Pelzgeschäfte kündigen ihren Jahresausverkauf an. Puffhäuser, die auf 16-jährige Jungfrauen spezialisiert sind, machen einen riesen Reibach. Und in Beverly Hills fangen die Jacaranda-Bäume zu blühen an. Ich hatte die Schmeißfliege seit 5 Minuten verfolgt. Zitat Ende. Während seiner Jagd auf die Fliege klingelt das Telefon, Marlowe bitte zu warten, und legt den Hörer beiseite. Nachdem er die Schmeißfliege erledigt hat, widmet er sich seiner potenziellen Klientin. Es entwickelt sich folgender Dialog, der letztlich in einem Auftrag endet. Zitat: Trinken Sie, Mr. Marlowe? Naja, wo Sie gerade davon reden. Ich glaube nicht, dass ich einen Detektiv beschäftigen möchte, der Alkohol zu sich nimmt. Egal in welcher Form. Ich bin auch kein Freund von Tabak. Wäre es Ihnen recht, wenn ich eine Orange schäle? Ich hörte ein scharfes Einatmen am anderen Ende der Leitung. Sie können wenigstens reden wie ein Gentleman, sagte sie. Probieren Sie es lieber mit dem Club der alten Herren, erklärte ich ihr. Ich glaube, da gibt's noch ein paar, aber ich bin nicht sicher, ob die Sie da ranlassen. Ich legte auf. Es war ein Schritt in richtiger Richtung, aber er ging nicht weit genug. Ich hätte die Tür verriegeln und mich unter dem Schreibtisch verkriechen sollen. Zitat Ende, Chandler.
Tja, ich könnte noch stundenlang zuhören und bist ein hervorragender Vortragender. Jochen, ganz herzlichen Dank fürs Kommen und für deine Ausarbeitung. Hast du vielleicht noch einen netten Schlusssatz?
Ich hoffe, dass immer wieder spannende und gute Krimis auf den Markt kommen und freue mich dann, sie lesen zu dürfen.
Aber ich bin mir ganz sicher, neben Krimis liest du noch andere Dinge.
Ja.
Nächste Woche kommt die Folge 244, wie Verlage Bücher machen, Teil 182. Für Sie alle kommen Sie gut durch diese Woche. Genießen Sie den Sommer. Bis bald. Auf Wiederhören. Ihr Ralf Plenz aus Hamburg, der Büchermacher.